Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Heute spazieren wir durch ein Wohngebiet und widmen uns einem ganz besonderen architektonischen Juwel, sage ich jetzt mal, einer besonderen Perle der Wiener Baugeschichte aus der Zwischenkriegszeit, nämlich der Werkbundsiedlung. In unserer vorherigen Folge haben wir gesprochen darüber, was der Werkbund überhaupt war und was Siedlungen waren in den 1920er Jahren oder ja, ab den 1920er Jahren. Und heute eben widmen wir uns diesem einen besonderen Teil der Werkbundsiedlung im 13. Bezirk. Und ich sag Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Super. Fritzi, also wir haben darüber geredet, dass der Werkbund eine Vereinigung von KünstlerInnen und ArchitektInnen war. Ein paar Frauen waren tatsächlich dabei. Und die haben einen Auftrag bekommen, nämlich von der Stadt Wien, Häuser zu bauen für Menschen, für Einfamilien. Und zwar nicht in Form eines Hochhauses oder Hochhäuser oder eines Gemeindebaus, sondern als Einzelsiedlungen. Was kannst du uns denn über die Werkbundsiedlung, die sogenannte, so jetzt mal ganz grundsätzlich erzählen? Was war der Plan?
Also grundsätzlich haben wir ja schon geredet, dass der Josef Frank zum Beispiel einer der Architekten war, die sich für den Siedlungsgedanken erwärmt haben. Mhm. Und man wollte eine Mustersiedlung bauen. Es ist ja auch eine Ausstellung eigentlich gewesen, diese Werkbundsiedlung. Und da sind verschiedene Architekten eingeladen worden, aus dem In- und Ausland. Und man hat eben Häuser errichtet, die man natürlich kaufen konnte, aber die Prototypen waren. Mhm. Also das hat man, wenn man hingegangen ist, hat gesagt, so, ich möchte so ein Haus jetzt irgendwo gebaut. Mhm. Dann, dafür war das gedacht, aber auch diesen Prototypen
dann zu bewohnen
und dann zu kaufen.
Wann war das?
30 bis 32 ist das, also 1930 bis 32 ist das erbaut worden. Mhm. Und wie gesagt, unter der Gesamtleitung von Josef Frank. Mhm. Und der hat auch gewisse Vorgaben gemacht. Und zwar, dass Flachdächer mussten sein und die Außenfärbelung sozusagen und die Einzäunungen mussten einheitlich sein.
Also der Josef Frank war ein Vertreter quasi der schlichten Bauweise und der schlichten Architektur im Gegensatz zu Josef Hoffmann, der das irgendwie ausgeschmückter wollte.
Ja, dort, also ist sicher nimmer mehr. Und nur was man halt bei dem Haus von Josef Hoffmann, um vorzugreifen, sehr gut sieht, wenn man sich einmal anschaut, die Fenster, weil zum Hoffmann hat man ja Quadratl Hoffmann gesagt, weil er alles in Quadrateln gehabt hat. Mhm. Und die Fenster, bei den Fenstern, da macht er seinem Namen alle Ehre, weil die schauen wirklich quadratelmäßig aus.
Okay, ne, da bin ich gespannt. Da werden wir später nochmal zurückkommen. Mhm. Okay, also wo stand oder wo steht denn diese Musterhaussiedlung?
Die steht am Rand, am Stadtrand und über der Straße, also an der Feitingergasse, Jagdschlossgasse, und über der Straße ist der Rote Berg und der Gierzenberg. Das ist so ein kleiner Hügel zu Roten Berg. Der Rote Berg ist natürlich viel bekannter als der.
Genau, also der Rote Berg, da hat man einen fantastischen Blick auch auf Wien. Ja. Und da in der Nähe war auch meine Uni, an der ich jüngst studiert habe, die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Sehr tolles Gebäude mit einem sehr extrem empfehlenswerten Mensa-Restaurant, in der die besten Lebensmittel von einem Haubenkoch gekocht werden, wo jeder hingehen kann. Kleiner Tipp am Rande, unentgeltliche Empfehlung.
Sehr gut, sehr gut.
Wenn man die Werkbundsiedlung besucht, dann empfehle ich ein
Essen
in der Uni.
Und ja.
Genau, okay, also im 13. Bezirk hinter Ober-St. Veit quasi. Ich meine, das ist ja heutzutage, sagen wir mal, relativ schlecht für Wiener Verhältnisse erreichbar, nämlich mit irgendwelchen Bussen, die nur alle heiligen Zeiten fahren. Ich nehme an, das war in den 1930er Jahren nicht besser erschlossen, oder?
Nein, es war überhaupt nicht erschlossen.
Okay.
Das ist nämlich auch deswegen, weil ursprünglich wollten wir auf der Triesterstraße bauen, auf, glaube ich, 84. Und da ist aber in ganz unmittelbarer Nachbarschaft ein großer Gemeindebau geplant gewesen. Und dieser Gemeindebau, da wollte man halt dann nicht im Schatten dieses Gemeindebaus stehen. Und da hat man dann dieses Grundstück bekommen, das war aber sehr sumpfig und hat aufgeschüttet werden müssen. Und das war eigentlich rein jetzt von der Vorbereitung ein ziemlicher Aufwand. Und das Ganze ist eben abgegrenzt, also ist begrenzt von der Veitinger Gassen und der Jagdschlossgassen, die ja aufeinander zulaufen.
Ja.
Und ein Dreieck quasi bilden. Und in diesem Dreieck ist die Werkbundsiedlung eben geplant gewesen.
Und was ist die Adresse? War die auch dann Jagdschlossgasse? Oder?
Nein, die Adresse war mal im alten Adressbuch in Lehmann, ist ein altes Adressbuch nachschaut, war das Werkbundsiedlung. Also die Werkbundsiedlung, und das ist durchnummeriert worden. Und erst 1936, also in der, im Ständestaat, hat man die Straßen, die innen in der Siedlung sind, benannt. Also der Jagitschgassen, Wojnowitschgasse ist der innere Kreis sozusagen. Und seitdem haben die eben einzelne Adressen.
Und der Bauherr war die Stadt oder?
Nein, es war eine Genossenschaft.
Genossenschaft.
Das war die G7.
Ah ja.
Unter Hermann Neubacher,
dem späteren Bürgermeister während der Nazizeit.
Genau.
Ah ja. Okay, und wie viele Häuser sind denn da gebaut worden? Oder wie viele standen denn da?
Naja.
Oder stehen da immer noch?
70 sind ursprünglich gestanden. Das sind aber welche im Krieg zerstört worden, beziehungsweise gibt es nicht mehr. Also jetzt sind, glaube ich, nur 61, wenn man nicht alles sagt. Vielleicht 64, das weiß ich nicht ganz genau. Und
schauen die alle gleich aus? Haben die alle den gleichen Architekten?
Nein, die haben also 31 verschiedene Architekten, 30 verschiedene Architekten, eine Architektin. Aber trotzdem wollte der Frank eine Typenbildung damit. Also dass man sagen kann, ich habe jetzt den Typ, weiß ich nicht, Doppelhaus, hat es nur sehr wenige gegeben, weil die meisten waren ja sehr klein. Aber man hat sie eben aussuchen können und hätte das dann, sowas gedacht, eben woanders auch
nachbauen können. Und wie groß waren denn diese Häuser? Circa. Weil du sagtest, das waren sehr kleine Häuser.
Das kleinste war 36 Quadratmeter. Was glaubst du, wer dieses kleinste Haus bauen durfte?
Sicher nicht der größte Mann.
Nein, es war die Margarete Schütte-Lihotzky.
Die einzige Architektin.
Die einzige Architektin, die das gebaut hat. Und das Größte war, glaube ich, Grundfläche 83 Quadratmeter und Wohnfläche schon 100, was also schon ganz...
Sehr groß ist.
Schon ganz schön ist.
Ja. Okay, und wie sind diese Häuser angeordnet? Sind die dann irgendwie... Also du hast sie gesagt, in diesem Dreieck und...
Diesen Dreieck, ja, vielleicht, dass wir nur dazu sagen, aber es ist also nicht so gelaufen, wie sie sich vorgestellt haben, weil sie haben sich gedacht, sie bauen dort 70 Häuser hin und da kommen jetzt die Leute und sagen, bitte,
das hätte ich gern,
das und das und das, aber es...
Aber mit Balkon dafür und...
Naja, das ist weniger, aber es war die wirtschaftliche Lage 32, also jetzt nicht wirklich so, dass man sich auch ein billiges Häuschen gekauft hat oder kleines, sondern das sind nur 14 Häuser verkauft worden.
Aha.
Von dieser ganzen Anlage. Und dann ist es von der Gemeinde übernommen worden.
Okay, und halt vermietet, oder?
Und ja, teilweise vermietet. Naja, es sind nicht so wie Gemeindebauten zu behandeln, aber nach wie vor wie Genossenschaftswohnungen. Aber halt, ja.
Okay. Und
also wie groß, oder was hast du gesagt?
Ja, also wie groß hast du ja gesagt, ab 36 Quadratmetern Grundfläche.
Ab 36 Quadratmeter Grundfläche. Und die Architekten haben auch Innenarchitekten und Ausstatter beauftragt. Also du hast dir das anschauen können, wie es, es war eingerichtet.
Mhm. Das muss ja eine tolle Architektur gewesen sein, auch innen.
Ja, ja, zum Beispiel hat einer hat seine Häuser mit Klappmöbeln eingerichtet. Also Klapptische, mhm, Klappbetten, was ja.
Das, ich kenne sogar jemanden, die in eine Wohnung jetzt gezogen ist, eine sehr kleine, die Klappmöbel hat. Und ich muss sagen, ich finde das gar nicht so schlecht. Ich meine, man muss halt ein bisschen diszipliniert sein mit dem Auf- und Zuklappen, aber...
Ja, ich kenne auch jemanden.
Sag.
Mich.
Wirklich?
Nein, ich habe nicht jetzt Klappmöbel. Aber in meiner Kindheit, wir haben ja in einer Zimmerküche-Wohnung gewohnt, mhm, und zu viert. Wow. Und da hat es Klappbetten gegeben. Es waren Hochklappbetten, mhm, die hast... war mir nicht alles da, hast das Bettzeug mit Gurten, mhm, festgeschnallt und dann hast du es hinauf, dann hat es Seitenklappbetten gegeben, also Klappbetten hat es lang gegeben.
Hat sich die kleine Fritzi mit ihrer Schwester manchmal da eingeklappt aus
Nein.
Abenteuer?
Nein.
Na? Nein. Hätte ich dir zugetraut?
Nein. Hab ich nicht.
Okay, wow. Ja, mhm. Du, aber wer waren denn jetzt so diese Architekten und die eine Architektin haben wir schon genannt, die da jetzt diese Häuser gebaut haben?
Also einmal der, geplant, Josef, der, ja, Josef Frank himself.
Genau.
Klarerweise, der hat eigentlich eines der größten, das war glaube ich 83 Quadratmeter, der hat nämlich, da hat schon vorher, hat der einen potenziellen Käufer gehabt,
ja,
der allerdings dann abgesprungen ist, mhm, aber der hat gesagt, er möchte als euren Stock. Und das Ganze hat dann 100 Quadratmeter Wohnfläche gehabt. Und das hat eben der Josef Frank gebaut. Und das ist heute das Informationszentrum.
Ah ja.
Also wenn du in diese Siedlung gehst, ist der erste Anlaufpunkt das ehemalige, oder das, was heißt das ehemalige, das Josef Frank Haus.
Ah ja, okay.
Das ist zum Beispiel dieses. Dann hat Adolf Loos, mhm, gemeinsam mit seinem... mit seinem Biografen gebaut, eines der Häuser, wobei der Biograf gesagt hat, den Loos, sein Anteil war, dass er hin und wieder angerufen hat und gesagt hat, was er machen soll.
Ah ja.
Oh. Also der,
kann man sich auch gut vorstellen?
Kann man sich vorstellen.
Wird der geheißen Kuckler oder sowas?
Der Kuckler, glaube ich, Heinz Kuckler oder wie, mhm, geheißen. Und da hat der... Das ist insofern ganz interessant, weil der Loos geplant hat, verschiedene Raumhöhen.
Aha.
Weil er der Meinung war, nicht jeder Raum, puh, also Räume mit unterschiedlichen Zwecken, können auch unterschiedliche Raumhöhen haben.
Das würde mich ein bisschen irre machen. Ich war mal in dem 100-Wasser-Gemeindebau, im dritten.
Ja.
Puh, also wenn man das nicht gewohnt ist, ist es schon ein bisschen hart.
Ja, ich finde, ich weiß jetzt nicht, welche die 14 Häuser waren, die verkauft worden sind. Aha. Wäre eigentlich interessant, fällt mir jetzt ein, zu wissen, welche haben halt Anklang gefunden. Und
warum, ja.
Warum wird auch eine preisliche Sache gewesen, ja, sein.
Okay, also Loos, das ist eh, das Who is Who. Der Hoffmann, den hast du schon erwähnt.
Der Hoffmann, der ist fast ein bisschen abseits in der Veitingergasse, ziemlich weit unten, dann ein gewisser André Lursat. Ich nehme an, dass der ist deswegen ganz interessant, weil wenn man von der Veitingergasse, wenn man die rauffährt, sieht man eine große, hohe Mauer und da steht Werkbundsiedlung drauf.
Aha, okay.
Oder sogar österreichische Werkbund, weiß ich jetzt nicht. In großen roten Buchstaben und der grenzt dann diese Häuser von diesen Franzosen an, die von außen total abweisend ausschauen, also von der Veitingergasse her.
Aha.
Haben so ganz kleine Fenster, nur so wie Schießscharten mehr oder weniger.
Aha.
Haben also eine sehr kleine Grundfläche, allerdings mit Geschossen. Aber dann zum Innenhof, also oder zur Innenanlage zu, haben die sehr große, großzügige Fenster.
Ach, wow, und so kleine Gärten. Schön.
Ja, ist sehr schön. Dann ist der Oswald Hertel zum Beispiel.
Oswald Hertel.
Was sagt der Oswald Hertel?
Oswald Hertel. 50er Jahre?
Ja. Ganz ein markantes Gebäude, was jetzt sehr in den letzten Jahren sehr oft im...
Wo ungefähr?
Karlskirche. Also nicht die Karlskirche.
Wien-Museum.
Das Museum der Stadt Wien.
Ah, super. Okay.
Und viele Kaffeehäuser.
Ah,
Espresso hat er in den 50er Jahren.
Ah, gibt es da noch welche oder wo
Nein,
sind die?
Nein, gibt kein einziges mehr, aber das bekannteste, glaube ich, war die Arabia am Kohlmarkt.
Ah, kannst warst du da mal?
Wir waren als Kind manches Mal.
Nach dem Hochhaus oder nicht vorne?
Naja, beides nicht. Einmal da.
Einmal so, ja. Verstehe.
Und da hat es immer Schinken alle gegeben. Bei mir ist alles mit Essen konnotiert irgendwie.
Okay.
Na gut, die Schinkenrolle, und wenn man die aufgeschnitten hat, war das so ein Berg. Ja, ein Wahnsinn. Okay, also der hat eigentlich als relativ junger, da war quasi 32, 33, wie das gebaut worden ist, das prominenteste Bauwerk gekriegt. Nicht? Weil das war, das war am Zusammen, am, wie sagt man denn, zusammen,
Spitz.
Am Spitz, ja, war rund, aber halbrund, ist nicht spitz zusammengelaufen, sondern in einen halbrund und ist sehr schön und sehr prominent eigentlich. Ja.
Und noch jemand?
Wen haben wir noch? Was habe ich da irgendwie erzählt?
Irgend so ein Typ, der ausgewandert
ist? Ah ja, der Richard Neutra, danke. Richard Neutra ist schon 1923 nach Kalifornien, oder eigentlich, nein, da ist er zuerst nach New York, war sein Vorbild, war der Frank Lloyd Wright.
Yay.
Und dann ist er nach Kalifornien und hat dort sehr viele Stimmt. Einfamilienhäuser gebaut.
Ja, das sind diese berühmten Villen, oder?
Die berühmten Villen, und er hat dann zusammengearbeitet mit einem Schindler. Mir fällt jetzt nur Jakob ein, das heißt aber, hat er sicher nicht gehasst.
Aber sicher nicht von Schindlers Liste.
Auch nicht von Schindlers Liste, es war Architekt. Und dieser Schindler hat ja ein ganz bekanntes Haus gebaut, das heute noch betreut wird vom Museum für Angewandte Kunst.
Wo?
In Kalifornien, fragen wir jetzt nicht.
Ah, ja. Davon habe ich auch schon mal gehört.
Ja, ja, genau.
Das müssen wir rausfinden.
Und das war ihm dann Richard Neutra, der, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie groß das war, der eben extra für diese Planung nach Wien gekommen ist und dann aber wieder zurück nach Kalifornien. Der ist in den 50er Jahren dann, wäre der gern wieder in Wien ansässig geworden, hat aber keine Aufträge gekriegt, ist auch angefeindet worden von Kollegen, aus welchen Gründen auch immer, und ist dann in Deutschland gestorben. Erst 1970, er war gar nicht, er ist 1892 geboren. Also gibt da die Richard Neutragassen im 21. Bezirk, die am Weg zur AIDA-Fabrik liegt.
Aha, zwischen Gartensiedlung und AIDA-Fabrik.
Ja, na, die Gartensiedlung ist weiter weg, aber zur AIDA-Fabrik. Und
man, super, muss ich mal schauen, wo die ist. Du, und eine andere Frage, ich meine, es gibt ja, also vom Stil her ist es ja eigentlich auch so wie in Stuttgart, oder? Die Werkbund-Siedlung, nein, wie heißt die Weißenhof-Siedlung?
War auch das Vorbild.
Ah ja, und beziehungsweise die berühmten Häuser, die weiße Siedlung vom Mies van der Rohe in Tel Aviv.
Ja.
Hat der was damit zu tun, der Mies van der Rohe, war der auch in Wien?
Nein, das geht aber immer wieder die mehr, dass der Mies van der Rohe eines der Häuser entworfen hat. Mhm. Stimmt aber nicht. Der einzige, oder der, ich meine, der Lösser war auch ein Ausländer. Aber der bekannteste ist der Gerrit Riedfeld, der ein Haus gebaut hat.
Das ist wer?
Dort. Das war ein niederländischer Architekt, der von der Style stark beeinflusst war. Und der war halt eigentlich der bekannteste, der dort ausländischer Architekt.
Okay, also die Häuser haben sich nicht so gut verkauft. Und was ist dann passiert? Also wir sprechen jetzt von den 30er Jahren, jetzt könnte man da theoretisch einziehen?
Nehmen wir an, es wird sehr lange Wartelisten geben, aber es ist nach dem Krieg, sind zerstörte teilweise von neuen Architekten jetzt nachgebaut oder selber mit eigenen Entwürfen gebaut worden, zum Beispiel der Roland Reiner. Und dann ist es in den späten 1990er Jahren zu einer Renovierung kommen. Einzelne Häuser, also jene Häuser, die der Gemeinde gehört haben. Weil es waren natürlich noch welche im Privatbesitz, weil ja
die 14 verkauft worden sind.
Ja, vielleicht sind später noch welche verkauft worden. Und dann ist in den 2000ern zu einer wirklich kompletten Renovierung gekommen und das Ganze ist, glaube ich, jetzt europäisches Kulturerbe. Und es würde sich auszahlen, hinzugehen. Und ich denke, wir werden in die Shownotes einen Link zum Plan.
Ja, und in das gute Restaurant von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik.
Genau, dort werde ich hingehen.
Vitamins, herrlich, wirklich extrem gut. Und so nette Leute, Wahnsinn.
Aber nicht vegan, oder?
Nein, es gibt immer ein vegetarisches und ein nicht vegetarisches Menü. Mhm. Aber beste Bio-Qualität, die meisten Dinge sind angebaut von dem Koch selbst, beziehungsweise von Studierenden, die da an der Hochschule irgendwie vernetzt sind. Und man kann auch, was natürlich extrem nett ist, man kann auch die Gerichte mischen und man kann von allem kosten und es ist wirklich extrem gut.
Und der Ediths Besuch in dieser Uni ist ja eigentlich der Anlass für die Wienerwaldfolgen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja.
So ist es.
Ja, vielen Dank, Fritzi. Es war extrem interessant und ein wirklich schönes und besonderes Stück Wien.
Ja, ja. Und vielleicht gar nicht so bekannt und ich würde schon empfehlen, einmal hinzugehen, einmal vielleicht so durchzugehen. Oder man kann dort auch Führungen machen mit Architekten, die also wirklich
sich auskennen.
Und eben
Infos im Josef-Frank-Haus.
Info, genau.
Na gut. Ja, Fritzi, danke und bis zum nächsten Mal. Und ich sage Servus.
Servus, Edith.
Servus, Fritzi. Ciao. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.